durch mein zu spät kommen, müssen wir den Stick erst jetzt hier aktivieren. Ich habe die Bibelstellen noch auf Stick geschrieben. Gott will deine Veränderung ist der Titel der heutigen Predigt. Eigentlich wollte ich schreiben als Titel Gott will deinen Willen brechen, aber dann habe ich mir gedacht, ach, das ist viel zu, da kriege ich Schwierigkeiten, das ist viel zu brutal, das kann man so nicht formulieren. Also habe ich es formuliert mit Gott will deine Veränderung. Ich habe gelesen, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, sich kennenlernen, heiraten, dann denkt er sich, hoffentlich bleibt sie so, wie sie ist. Und sie denkt sich, hoffentlich wird er so, wie ich ihn haben will. Die Frage ist, wie ist das jetzt bei Gott? Nimmt er uns so, wie wir sind, oder macht er uns so, wie er uns haben will? Und ich glaube, bei ihm trifft dann beides zu. Zunächst nimmt er uns natürlich so an, wie wir sind, mit all unseren Schwächen, Stärken, Fehlern, unseren Runzeln und so weiter. Aber er möchte uns nicht dort lassen, wo wir sind, sondern er möchte unsere Veränderung. Und das ist dann der Prozess, durch den wir gehen als Christen, von Beginn des Laufes bis zum Ende. Wann auch immer das Ende ist, keiner von uns weiß das. Man kann versuchen, es zu berechnen. Ich habe das schon gemacht. Aber es führt an und für sich zu nichts, so in der Zukunft rumzurechnen, sondern einfach das Jetzt und Heute anzunehmen und im Jetzt und Heute zu leben. Ich habe hier gleich mal die erste Bibelstelle, Joachim, wenn du so lieb bist und die aufschlägst. Hier ist aus dem Alten Testament, Jesaja 57. Wie heißt es denn, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne... Joachim, kannst du mal das kurz wegmachen? Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, und auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das ist dort, wo Gott ist. Ja? Zuerst mal in der Höhe, dass man auch bewusst ist, wo Gott ist, aber er wohnt auch genau bei denen, die frustriert sind vielleicht über Situationen, die Probleme haben im Leben, die gedemütigt sind durch Umstände. Jetzt die nächste Bibelstelle, die kommt aus der Apostelgeschichte Kapitel 7, die Rede des Stephanus, wo ihm die Pharisäer oder die Juden schon widerstanden, und hier hat er noch einmal gesagt, die Halsstarrigen mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch hier. So, das ist der Gegenpart, gell? Die einen, die gedemütigt sind und die auf Gott hoffen und die nach Gott fragen, und die anderen, die halsstarrig sind, ja, Halskrause, nicht nach links und nicht nach rechts schauen können, sondern nur geradeaus, und so ist es, und nicht bereit sind, sich von Gott führen zu lassen und etwas von Gott anzunehmen. Wenn ich jetzt davon gesprochen habe, Gott will Veränderung oder Gott will deinen Willen brechen, dann sollte es nicht Ängste hervorrufen, etwa Gehirnwäsche oder so irgendetwas, aber es ist nun mal notwendig, dass unser Wille gebrochen wird. Ein Pferd, das so gerade eingeführt wird als Reitpferd, als Rennpferd oder Sprungpferd oder Dressurpferd, was auch immer, das möchte das nicht, dass da ein Sattel hinten raufkommt, wo jemand drauf sitzt, das Zaumzeug reinkommt, dass es geführt wird nach links und nach rechts. So ein junger Hengst, der wehrt sich mit Händen und Füßen, hätte ich fast gesagt, aber der wird sich mit aller Kraft dagegen wehren, um das nicht zu machen. Aber es braucht es, um eine Weiterentwicklung hinzubekommen. Talent allein reicht eben nicht. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir brauchen diese Veränderung, wir brauchen diese Schritte, dass Gott in unser Leben eingreift und uns führt. Die nächste Stelle zeigt auch, warum das so ist, und zwar 1. Korinther 2,14. Es ist der natürliche Mensch, also der normale, der Mensch, so wie er ist, vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Ja? In dieser Stelle im Korintherbrief redet Paulus davon, dass der Mensch aus seinem Wesen heraus Gott nicht erkennen kann, sondern er braucht den Geist Gottes. Und nur wer den Geist Gottes hat, der kann auch Gott erkennen. Genauso wie eben der Geist in dem Menschen alles über den Menschen sagen kann. Ja, ich kann vieles über Joachim sagen oder über Marion, aber ich bin nicht in ihnen und dadurch weiß ich Sachen nicht. Nur wenn sie es mir mitteilen oder wenn sie es mir erzählen. Und genau so ist es, wir könnten von Gott nichts erkennen, außer sein Geist ist in uns und dann begreifen wir, was er von uns möchte und was er will. Wir sind also nicht aus eigener Kraft in der Lage, uns in der geistlichen Welt zurechtzufinden. Und wenn wir eben anfangen zu versuchen, Gott aus eigener Kraft zu dienen, dann werden wir daran zerbrechen. Und wenn das passiert, dann kann eine Heilung wahrscheinlich auch nur mehr sehr schwer stattfinden. Wenn wir aber uns von vornherein von Gott zerbrechen lassen und uns aus seiner Kraft in die Dinge hineinführen lassen, in das Leben hineinführen lassen, in die Situationen, dann werden wir Erfolg haben. Die nächste Stelle zeigt das auch, ist auch aus Jesaja 30,15, lange Zeit meine Lieblingsstelle gewesen, weil es heißt, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen werden. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Ich habe den nächsten Satz weggelassen, da heißt es dann, aber ihr wollt nicht. Ja, ihr wollt mit Rennpferden davonreiten, ihr wollt aus eigener Kraft alles machen. Ihr denkt, ihr könnt irgendetwas bewirken. Dabei können wir in dieser geistlichen Welt, in diesen Dingen, die um uns herum sind, die wir nicht sehen können, können wir nicht wirken, können wir nicht einwirken, sondern nur durch die Kraft Gottes. Und wir brauchen ihn bei den kleinsten Kleinigkeiten. Und das ist tatsächlich so, ich zum Beispiel mache die Erfahrung, wenn ich in die Arbeit gehe, das ist alles schon, ich mache diesen Job schon so viele Jahre, das geht so raus. Wenn ich bete dafür, bitte hilf mir Gott heute, in der Arbeit konzentriert zu sein, an alles zu denken, freundlich zu sein zu den Kunden, genaue Anweisungen zu geben an die Kollegen, wenn ich jetzt Leitungsfunktion habe und so weiter. Der Arbeitstag ist so anders, wie wenn ich das nicht mache. Es ist so, so mit Gott hineinzugehen und so mit Gott die Herausforderungen anzunehmen. Und das ist egal, ob man jetzt arbeitet oder sonst etwas anderes macht, aber mit Gott in den Tag zu gehen und ihn zu bitten, die Augen zu öffnen, die Sinne zu öffnen für seine, mögen es Anweisungen sein oder Hinweise oder wo er etwas zeigt, das können die kleinsten Kleinigkeiten sein, die so ermutigend sind. Eine Schwester hat mir mal ein Bild aus Zürich geschickt, da hat sie dafür gebetet und dann geht sie in den Wald hinein und sieht irgendwie einen Baum, der ein Herz, wie eine Herzform hat oder einen Baumstumpf und das ist ihr so in das Auge gefallen und das war so eine Beantwortung oder eine Antwort darauf, was für ihr Gebet, dass sie eben an dem Morgen gebetet hat. Und das sind solche Kleinigkeiten und die übergehen wir, wenn wir denken, das mit Gott, das läuft schon. Ja, wir brauchen Gott nicht im Alltag. Ich kenne ja alles, weiß schon alles, bin lange genug Christ, ich kenne die Bibel schon, ich habe hunderte Predigten gehört und so weiter. Aber jeden Tag wieder von Neuem mit Gott die Herausforderungen angehen. Und er hilft dabei. Jetzt aber zu der Veränderung. Wie sieht es aus in deinem Leben? Brauchst du Veränderung? Und lässt du dich verändern? Es gibt einen Brief in der Neuen Testament, der doch recht umstritten ist bei vielen, weil er sehr harsch ist. Und das ist der leibliche Bruder von Jesus, der ihn geschrieben hat, und zwar Jakobus. Und er macht hier eine Aussage, indem er sagt, denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Das ist sehr herausfordernd. Er sagt, nicht nur hier zu sitzen und im Gottesdienst dir etwas anzuhören und dann kannst du dein Leben wieder leben, wie du möchtest, sondern bist du wirklich bereit, die Veränderungen anzunehmen. Aber bist du zunächst mal bereit, in den Spiegel zu schauen und für dich zu sagen, hoppla, ja, hier muss bei mir Veränderung her. Es muss etwas verändert werden. Es ist nicht gut, wie ich bin. Es ist nicht gut, dass ich habe das gestern gemerkt, wie ich zur Arbeit gefahren bin. Ich war pünktlich, hatte keine Eile und dann bin ich halt auf dem Ring 2 da hinter zwei Autos gefahren, die schön parallel immer nebeneinander fuhren mit 50/50 und wenn man am Ring 2/50 fährt, nimmst du fast jede rote Ampel mit. Und da kriegst du dann nach der fünften Ampel, habe ich gedacht, ich flippe jetzt aus. Du musst 60 fahren, dann hast du grüne Welle, 50, jede rote Ampel. Das wussten die beiden vorher oder nicht, vor mir, und ich konnte ja auch nichts machen. Habe ich gemerkt, wie ungeduldig ich bin, wie schnell ich auf 100, 180 bin, wenn es nicht so läuft, wie ich das haben will. Und ich denke mir dann auch oft, wie in den letzten Jahren ich oft vielleicht Gott überhört habe und übersehen habe in einzelnen Dingen, wo er mir Dinge gezeigt hat, wo Veränderungen sein hätten müssen in meinem persönlichen Leben, aber auch was die Gemeinde betrifft, wo ich so drüber gegangen bin. Ja, ich weiß schon, wie es geht, ich weiß, die Richtung so und so ungefähr sollte es sein, und dabei hätte Gott ganz andere Richtungen gerne eingeschlagen. Ja, deine Ungeduld zu verändern oder die Gleichgültigkeit zu verändern, die Ungeduld zu verändern in Geduld, die Gleichgültigkeit zu verändern in Liebe, diese Oberflächlichkeit zu verändern in ein tiefes geistliches Verständnis, in tiefe geistliche Einsichten, das dann zu geistlicher Reife wird. Aber die Veränderung, und das haben wir gehört vorhin von Bärbel, das ist auch der nächste Bibelvers, die ist in dem Moment, wo sie stattfindet, sehr schmerzhaft. Hier heißt es, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Der Moment der Züchtigung, der Moment der Veränderung, der Moment der Erziehung ist schmerzhaft. Und schmeckt keinem, das ist für jeden von uns so, aber wenn man dadurch geübt wird, wenn man es gewohnt wird, wenn man weiß, das muss kommen und ich brauche das, und ohne diese Züchtigung, ohne diese Veränderung kann, oder ohne diese Herausforderung kann keine Veränderung in mir stattfinden, dann freut man sich auch darauf. Dann weiß man, ich brauche das jetzt und es ist notwendig und es ist ja nicht dauerhaft, sondern es ist zeitlich begrenzt. Und dieses zeitlich begrenzte Schmerzen aushalten kann man dann durchstehen. Und dann verändert man sich und man findet mehr Frieden. Man kommt Gott näher. Man erkennt seine eigene Schuld und ist bereit, davon umzukehren und genießt auch die eigene Veränderung. Genießt es, dass man anders wird. Und dass die Veränderung von innen stattfindet und nicht, dass ich von außen irgendetwas will, was doch nicht kommt, sondern dass von innen heraus jetzt eine Kraft kommt, die dann nicht mehr implodieren kann. Ja, das von innen rauskommt, macht mich stark. Und die Frage ist, wie Gott verändert. Ja, wenn man hört vom zerbrochenen Willen oder dem Willen eines anderen zerbrechen, dann denkt man automatisch ans Militär. Man denkt automatisch an die Grundausbildung, man denkt an einen Drill Sergeant, der den jungen Wehrmännern da mal den Marsch bläst und die durch, was man da alles sieht, und der eine oder andere von uns hat es ja auch mitgemacht, man denkt an Grobheit, an Härte, an Dinge, die eben nicht so gut tun. Und ich habe mir aus der Bibel drei Personen rausgesucht, um da das Vorgehen Gottes, um den Willen eines Menschen zu brechen, mal anzuschauen. Eine fiktive Person und zwei reale. Die erste Person ist die fiktive. Die Geschichte habt ihr schon hunderte Male gehört während eures Christenlebens, und zwar ist das der verlorene Sohn. Das ist eine Geschichte, ein Gleichnis von Jesus. Wir wissen, dass ein Mann zwei Söhne hatte, und der Jüngere davon trifft die Entscheidung, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Er lässt sich von seinem Vater das Erbteil auszahlen und zieht in die Ferne, in die Freiheit, weg vom Vater, damit ich endlich mal das tun kann, was ich mir immer schon so ausgemalt habe in meinen Gedanken. Ja, mal ein auf Party machen und was so alles dazugehört. Und der Vater lässt ihn. Er lässt ihn ziehen, er lässt ihn an der langen Leine, er lässt ihm diese Freiheit, da rauszugehen. Er weiß bereits in dem Moment um die Konsequenzen, die er erleiden wird, und trotzdem lässt er ihn gehen. Er schenkt ihm diese Freiheit. Und da draußen, ganz am Ende, an dem Punkt, wo der Sohn so weit war, dass er bereit war, das Schweinefutter zu essen, weil nichts mehr da war, weil alles verbraucht war, das kann man geistlich deuten, sollte man auch geistlich deuten, hier geht es nicht nur um den irdischen Hunger, sondern wenn nichts mehr da ist, keine Liebe mehr da ist, keine göttlichen Dinge mehr da sind, da ist er in sich gegangen, da war sein Wille gebrochen. Da hat er gesagt, nein, der beste Platz, den es gibt, ist es, bei meinem Vater zu sein. Und hat den Turnaround geschafft, hat die Umkehr geschafft und ist zurückgegangen. Er war bereit, sogar als normaler Arbeiter bei seinem Vater zu arbeiten. Er wollte nicht mehr als Sohn anerkannt werden. Sein Vater aber hat ganz anders reagiert. Und dann ist Petrus. Ich würde sagen, Petrus war bestimmt der mutigste unter den 12 Aposteln. Es gibt einige Stellen, die das bezeugen. Ja, er hat zu Jesus gesagt, wenn du es bist, dann möchte ich, dass ich auch auf dem Wasser zu dir entgegengehe. Ja, das hat sich von den anderen keiner getraut. Petrus hat sich das getraut. Er hat dem Soldaten bei der Verhaftung Jesu mit dem Schwert das Ohr abgehauen. Der hat zugegriffen. Gut, das war so ein mittelständischer Unternehmer, der war Fischer, da ging es um, die haben teilweise wirklich unter Lebensgefahr die Fische daraus gezogen. Das war nicht ohne. Das war schon so ein Typ, Petrus, ja? Der ältere Bruder von den beiden. Also schon so einer, der Mut hatte und der wusste auch. Und der hat zu Jesus gesagt, ich werde mit dir in den Tod gehen. No problem. Das hat nicht lange gedauert und er hat bitterlich geweint. Er hat selber diese Feigheit gesehen, mit der er nicht gerechnet hat. Er hat nicht damit gerechnet, dass er so feige sein wird, dass er dreimal seinen Herrn verleugnen wird, weil er gerade Angst hat, weil die Situation nicht gepasst hat, weil er mutlos war. So ein starker Kerl, so ein mutiger Kerl, einer, der vorne weggeht und der auch von Jesus den Schlüssel zum Himmelreich bekommen hat und der erste unter den Aposteln war, war in dem Moment dreimal zu feig, zu seinem Herrn zu stehen. Auch ein Mann, dessen Wille gebrochen wurde mit den sanften Händen Gottes. Und der dritte Mann ist Paulus. Man könnte sich fragen, warum, wenn man die Geschichte von Paulus etwas kennt, der hat ja das Christentum oder Christen verfolgt, er war bei der Hinrichtung von Stephanus, der erste Märtyrer war, war er quasi Garderobenjunge, also er hat auf die Klamotten der Hinrichter aufgepasst. Er hat dem zugestimmt, dass jemand umgebracht wurde. Er hat dem zugestimmt, dass Menschen umgebracht wurden, die Jesus nachfolgen. Und er hat selber dafür gesorgt. Er hat selber dafür gesorgt, dass Leute ins Gefängnis kommen, die diesem neuen Weg folgen. Und dann hat Jesus eingegriffen. Von oben. Paulus, warum verfolgst du mich? Warum hat Jesus nicht vorher eingegriffen? Warum ist Paulus nicht gleich, nachdem die ersten Jünger sich bekehrt haben, nicht auch zum Glauben gekommen? Warum hat Jesus ihn diese Schleife gehen lassen? Warum hat er dieses Leid anrichten lassen? Um den Willen dieses starken Mannes zu brechen. Denn kein anderer hat so dermaßen viel getan für das Christentum wie der Apostel Paulus. Niemand hat sich so benutzen lassen von Jesus wie er. Und das, weil er ein zutiefst gebrochener Mann war. Ohne, dass Gott brutal war oder grob war. So, er hat ihm einfach nur den Spiegel vorgehalten. Er hat ihm das eigene Herz gezeigt. Das Fazit daraus ist, dass Gott nicht grob ist. Er ist nicht brutal, sondern Gott ist sehr liebevoll, aber sehr konsequent. Und er benutzt das menschliche Herz, um seinen eigenen Willen zu vollbringen. Damit wir dann am Ende sagen können, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen.